wir haben tolle Gagen bekommen und es war aber auch wirklich eine ganz, ganz schlimme Zeit, auch von meiner Persönlichkeitsentwicklung her. Viel, viel, viel Alkohol. Ich habe aber dieses Rock'n'Roll-Leben auch irgendwie gelebt.
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Mein heutiger Gast ist Reinhard Waldmann. Als DJ hat er ein sehr exzessives Leben hinter sich. Heute hören wir seine Geschichte. Schön, dass du da bist, Reinhard. Servus.
Ja, hallihallo, Harald. Schön, dass ich bei dir sein darf und auch, dass mich die Hörer vielleicht mal hören dürfen können.
Ja, weil sehen tut man dich ja in der Disco immer, hören immer nicht, weil du ja in der Regel die Musik abspielst.
Ja, ich rede schon viel in der Disco. Also übers Mikrofon.
Er ist nicht auf den Mund gefallen. Weißt du noch, wo wir beide uns kennengelernt haben?
Ja, das war hier eigentlich um die Ecke in Kastel im Kontrast, genau. Da haben wir uns kennengelernt, da hast du noch Service gemacht und ich war noch ein sehr feierwütiger DJ.
Ja. Ja, also als feierwütigen DJ habe ich ihn kennengelernt. Er hat aufgelegt, ich habe ihn den ganzen Abend mit Drinks versorgt. Da kommen wir später drauf, was ich dich noch nie gefragt habe, woher kommst du eigentlich?
Also ursprünglich komme ich aus Cham in der Oberpfalz, also Nähe Furtenwald, das glaube ich sagt jedem was irgendwie. Und da habe ich bis, glaube ich, 96, 97 gewohnt und dann bin ich Richtung Hirschau gezogen, Monte Carlino. Das ist auch noch so eine eigene Episode, aber das können wir später mal erzählen.
Wie alt warst du, wie du weggezogen bist?
Da war ich so 25, denke ich mal, so um den 24, 25 um den Dreh, ja.
Ah, und vorher gewohnt bei Eltern, Vater, Mutter, wie viele Geschwister? Oder wie?
Ja, natürlich bei den Eltern aufgewachsen, die haben sich aber dann, wo ich 21 war, scheiden lassen und dann habe ich eigentlich für mein Leben dann selber gesorgt, ab 21 selber eine Wohnung bezogen, Waschmaschine gekauft und alles selber eingerichtet, sodass man halt sein Leben selber bestreitet. Ja, da ist auch der Wunsch in mir gewachsen, selbstständig zu werden. Das war unmittelbar nach meiner Ausbildung und so.
Was hast du gelernt?
Ich habe Heizungsbauer gelernt tatsächlich, also mit Gesellenprüfung, Abschluss und so.
Echt?
Ja.
Das würde ich dir gar nicht zutrauen. Kannst du das noch? Nee, oder?
Ja, also ich denke, Schweißen und sowas kann ich nicht mehr. Heutzutage wird sowieso alles gepresst mit Rohren und so. Aber so die Grundbasics wie Waschmaschine anschließen, Waschbecken wechseln, so Sanitärgeschichten, die kann ich auf jeden Fall noch irgendwie. Die mache ich ja für mich so selber auch.
Ne? Hat dir der Beruf Spaß gemacht?
Absolut null.
warum hast du ihn dann gelernt?
Ich war nur Hauptschüler ohne Quali quasi. Dann hat es geheißen, ja, du brauchst jetzt irgendeine Ausbildung, wie es halt so ist. Ne? Und dann habe ich halt das Glück damals gehabt, bei Koberger in Cham, ich weiß nicht, ob ich das nennen darf, da habe ich dann gelernt. Und und dann habe ich, glaube ich, 3,5 Jahre habe ich meine Ausbildung gemacht. Und ich habe den Beruf aber gehasst. Den ersten Tag auf der Baustelle, wo ich war als Lehrling, ich habe gesagt, nee, also das kann es nicht sein. Arbeiten müssen fürs Geld war nie meine Intention. Ich habe mir dann geschworen, ich möchte nie für mein Geld arbeiten müssen. Das war so mein innerlicher Drang.
Aber 3,5 Jahre durchgezogen?
Ja, die habe ich durchgezogen. Ich war auch nie krank, muss ich wirklich gestehen. Ich habe nur einmal zweimonatige Auszeit gehabt, weil ich einen Gips gehabt habe am Bein. Also da ging halt dann nichts. Da musste ich dann zu Hause bleiben. Aber da hatte ich einen kleinen Mopedunfall. Und ansonsten krank schreiben oder sowas gab es nicht. Und ich habe es halt durchgezogen. Mein Gott, irgendwo war der Drang da, das zu erledigen und fertig zu machen. Aber das war auf jeden Fall nicht mein Ziel fürs Leben.
Löblich, Herr Waldmann, das muss ich an dieser Stelle schon sagen. Du hast da mit 21 gesagt, du möchtest selbstständig werden.
Schon ein bisschen früher. Das ging ja mit der Diskothek so nebenbei immer schon so los in meiner Ausbildung. Da habe ich dann damals in Cham, im Moonlight, in der Badstraße neben Freibad, das war so, da war ich als 16-Jähriger irgendwie mal mit dem Fahrrad im Sommer unterwegs und dann habe ich halt irgendwo da in der Ecke, da war das Moonlight offen, nachmittags, Sonne hat geschienen, ich bin da mit meinem Fahrrad hin und habe da ein bisschen reingespitzt. In den Eingang konntest du direkt auf die Tanzfläche runterschauen und dann habe ich halt wirklich Boxen, Lichter, Sound. Das war halt so, ich kriege jetzt gerade Gänsehaut.
Ich muss da rein, sozusagen.
Ich muss da rein und ich glaube, da war ich 15, sowas in der Richtung, genau. Und dann ab 16 durfte ich dann das erste Mal fortgehen. Damals hatte ich sogar eine Freundin und dann durfte ich irgendwie mir das alles anschauen und dann war mir sofort klar, ich war auf der Tanzfläche am Tanzen, das erste Mal in meinem Leben. Nee, da unten, da hältst du es nicht aus, du musst da rauf auf die Technik, du musst da irgendwie auch was machen, ja.
Aber es ist nicht so einfach, oder? Also ich denke, der Beruf des DJs, es sieht alles sehr einfach aus, aber dann brauchst du CDs, dann brauchst du Equipment.
Ja. Ich habe mich ja jetzt in der Diskothekenbranche habe ich mich auch relativ von der Pike auf reingearbeitet. Ich habe als Servicekraft, als Abräumer, Gläserabräumer habe ich mich da irgendwie zur Verfügung gestellt und ich habe da wirklich totalen Spaß gehabt, die Gläser abzuräumen und in die Spülmaschine rein zu tun. Ne? Dann hat halt irgendwann mal der Geschäftsführer gesagt, das ist viel zu schade, den da irgendwie als Abräumer da hinzustellen. Ich muss irgendwo einen anderen Posten finden. Ne? Und dann habe ich halt, dann habe ich Lightjockey gemacht und so. Habe mich da neben DJ dann positioniert und dann das alles so miterlebt und durfte ich natürlich hier und da auch mal an die Decks, das war ja teilweise früher nur mit Platten.
Aber ist das ein großer Unterschied von damals zu jetzt?
Ja, natürlich. Also damals war das mit der Musik so, war es eigentlich ganz was Besonderes, weil du konntest ja Tracks dann auch noch in der Diskothek hören. Das war nicht beliebig für jeden zugänglich auch damals. Oder du hast die Schlager der Woche, wie es damals war, hast mit dem Kassettendeck aufgezeichnet.
Weil du von damals sprichst, ich weiß nicht mal, wie alt du bist. Wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 51.
51, ja. Das heißt damals vor so 30 Jahre so im Dreh.
Ja, genau. Bisschen länger, ja. Ich war halt dann wirklich ab dem 16. Lebensjahr war ich für Diskotheken dann zu haben, also in jedem Bereich. Ich habe dann damals auch Videos gemacht. Also ich habe dann mit der VHS-Kamera, die ich mir dann irgendwie zusammengespart habe, habe ich dann Videoaufzeichnungen in der Disco gemacht. Dann haben wir das auf dem Beamer raufzeichnet und ich habe ja unendlich viele Videos auf meinem YouTube-Kanal von damals noch. Der nennt sich Knuspermovie, falls das mal jemand interessiert. Da sind ziemlich viele alte Videos, da mein ganzes Leben ist da oben.
Ich kenn's. Also Knuspermovie muss man reinschauen. Ist ja ganz spannend. Ich habe auch abgeräumt. Für mich hat es nur als Thekenkraft gereicht. Du bist dann ziemlich schnell hinter den Decks zu Hause gewesen.
Ja.
Und dann ging's los.
Ja, also ich habe dann parallel dann also auch meine Ausbildung zu Ende gemacht. Dann irgendwann musste ich in die Bundeswehr auch. Da habe ich in der Bundeswehr habe ich dann auch wirklich tatsächlich das Arbeiten verlernt. Also dann habe ich gesehen, für mein Lebensbild, man kann auch Geld verdienen, ohne dass man dafür arbeitet.
Ach so.
Das war so.
Wo warst du bei der
Bundeswehr? In Cham war ich stationiert, ja.
Okay, was war das dann? Was bist du gemustert worden?
Als Feldjäger, als Jäger halt.
Oder Tauglichkeitsstufe gibt es doch auch
immer? Das weiß ich nicht mehr. Ich war heilfroh, ich wollte da wirklich rein und das erleben. Das war halt auch die Grundausbildung, war eigentlich eine tolle Erfahrung. Aber dann habe ich mich als Zeitsoldat danach, also 4 Jahre Mannschaftsdienst gerade gemacht und muss sagen, das hat mir super Spaß gemacht. Also das war auch irgendwie eine tolle Erfahrung, die ich nie missen möchte. Und ich wollte mich auch länger verpflichten, aber die haben mich dann auch nicht genommen.
Weil er nichts gearbeitet hat.
Nein, ich war zur damaligen Zeit, habe ich mich dann in der Bundeswehr schon als schwul geoutet. Da hatte ich mein Coming Out und ich habe das auch offen gelebt. Also,
oh.
Ja, genau. Und das war für mich ab da kein Geheimnis mehr. Ich habe dann jeden auch den Wind aus den Segeln genommen.
Aber du hattest eine Freundin mit 16, hast du gesagt?
Ja, ich habe nichts unversucht gelassen. Ich habe es zwar mit Frauen auch ausprobiert, aber das war halt nicht so mein Ding.
Aber dass man dann hergeht zu dieser Zeit, ich meine, heute ist ja überall Pride und jeder zeigt sich und jeder lebt, wie er ist, was auch gut ist. Mhm. Da hat sich was dazugehört, sich hinzustellen und zu sagen, hey Leute, das bin ich.
Ja, das war aber auch ein sehr ein großer innerlicher Kampf, auch wo ich dann mir zugestehen musste, dass es so ist. Ich habe da selbst mal Gedanken, alles Mögliche und hin und her. Aber das war nur der einzige Weg, das auch dann frei zu kommunizieren. Also ich bin jetzt keiner, der sich jetzt ins Café sitzt und Kaffee bestellt, wie man es immer so schön sagt. Ich hätte gerne eine Tasse Kaffee und außerdem bin ich schwul. Ich sag's jetzt nicht unbedingt jedem, aber es gehört jetzt zu meiner Geschichte dazu, dass das so ist, wie es ist. Eigentlich ist es nichts Besonderes. Aber ich habe damals festgestellt, wenn ich das zu mir stehe und einfach dann meinen Kameraden auch den Wind aus dem Segel nehme.
Ja, wurde das damals dann gemunkelt in der Bundeswehr?
Ja, die haben immer so ihre Geschichten mit ihren Mädels gehabt und da habe ich mich komplett entzogen, diesem Gespräch. Und dann hat es immer geheißen, ja, der Reinhard, der ist vom anderen Ufer, bla 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 bla. Man traut sich ja das nicht aussprechen, schwul, das ist ja immer Schimpfwort, aber vom anderen Ufer hört sich irgendwie anders an, keine Ahnung. Und das umschreibt man dann. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, nee, du, ich habe das dann offen kommuniziert. Ich habe gesagt, du, jetzt passt mal auf, es ist so und so. Und wer damit ein Problem hat, der muss sich in Zukunft in der Dusche umsehen. dann habe ich halt ein Späßchen gemacht. Und
dann war es gut.
Dann war alles gut, ja.
Aber in der heutigen Zeit, man geht ja sehr offen damit um, hat sich jetzt der Blick der Bevölkerung verändert?
Ich find eigentlich, so wie jetzt das alles so in den Medien so aufgekocht wird und so das ganze Bright-Thema und bunt und wir sind bunt. Und mir ist es echt, ehrlich gesagt, too much. Also ich würde das auch nicht immer alles so, das ganze Gendern ist für mich auch immer so ein bisschen Dorn im Auge. So, es kommt da immer oft vor jetzt, wenn ich heute so bei meinen Glücksrad-Moderationen bin, dann mache ich eigentlich durch das Gendern immer so Späße. Dann kommen so Wortdreher rein und dann mache ich absichtlich verschiedene, also falsche Gender rein. Dann kann ich halt damit mit der Sache dann den Leuten wieder Gesicht ins, Lächeln ins Gesicht zaubern. Ne?
Du gehst ja sehr humorvoll durchs Leben, gehst ganz humorvoll mit dir um. Hast du schon mal Anfeindungen erlebt?
Also ich persönlich gefühlt noch nie, weil ich bin immer dazu gestanden und das, was ich mache und was ich bin. Und ich weiß nicht, wie es andere Leute aufnehmen, aber ich biete da auch niemanden an Angriffsposition. Weil
Mädels aufreißen war ja dann nicht. Also das heißt, 50% der DJ-Tätigkeit fällt für dich schon mal weg. Du kannst dich total aufs Auflegen konzentrieren.
Ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen.
Cool, ja. War DJ für dich ein Traumberuf?
Ja, also mir ging es ja wirklich um Sachen abzuspielen und die Leute dabei zu begeistern. Eigentlich ging es mir dann beim Auflegen auch immer mehr darum, eigene Sachen, die ich produziert habe, dann zu spielen. Zu der damaligen Zeit, wo ich im Moonlighting kam, dann angefangen habe, so meine DJ-Tätigkeit, habe ich einen sehr geschätzten Freund und Kollegen Arnold Palmer kennengelernt. Also der produziert jetzt noch erfolgreich Musik. Und mit dem habe ich dann wirklich fast 2 Jahrzehnte dann Musik produziert. Erfolgreich. Immer nebenbei und dann 2000 haben wir dann mal etwas größeren Erfolg gehabt. Aber
gab es die dann wo zu kaufen?
Ja, ja. Also wir haben dann 96, 97 haben wir unseren ersten Plattenvertrag gehabt bei Dos or Die. Da haben wir halt schon damals mit Spucke und Kaugummi, sagt man immer so gern, aber wir haben damals mit Amiga 500 und mit einem Korg Poly 6 und irgendeinem Carby Keyboard haben wir halt dann das irgendwie zusammengeschustert und ich habe damals schon riesengroßen Spaß gehabt, alles selber zu verkabeln, die Kabel selber zu löten und sowieso. Das war auch, wenn ich nochmal kurz zurückschwenken darf, ich wollte eigentlich nach der Schule, Radio- und Fernsehtechniker werden. Das war so mein Ding, löten und Sachen zusammenbauen und da hat es halt dann mit einem Mathe-Durchschnitt.
Abschluss nicht gereicht.
Ja, dann durfte ich dann Heizungsbau lernen.
Also ich stelle mir ja DJ wirklich schrecklich vor. Ich habe ja selber 2 Jahre im Service in der Disco gearbeitet. Mhm. Es verschiebt sich der komplette Tag-Nacht-Rhythmus.
Total, ja. Ist immer noch so. Der ist immer noch drin bei mir. Also,
tatsächlich?
Ja, der ist immer
noch. Bist du immer noch ein Nachtmensch?
Total, ja. Also ich kann bis um 3 in der Früh kann ich was machen. Ich kann aber, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Eventagentur, wo ich arbeite, schönen Gruß an Wolfgang Götz.
Ja, muss ich kurz erwähnen, liebe Hörer, wenn Sie wissen wollen, wer der Wolfgang Götz ist, schaut mal ein paar Folgen zurück. Der Zauberer vom Hexenberg, er war ebenfalls schon mal da und ist genauso vogelwild wie der Reinhard, der mir gerade gegenüber sitzt. Grüße an den Wolfgang, Servus.
Und mit ihm arbeite ich zusammen auf verschiedenen Events. Und da, wenn es heißt, Montag früh um 5 Uhr aufstehen, Norma, da ist Glücksrad angebucht, dann bin ich aber on point. Also das hat sich auch mit meinem ganzen Leben, auch wo wir auch noch zu dem Thema kommen, hat sich das total verändert, dass mir also Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit ist mir halt total wichtig. Das war früher nicht so in meinem DJ-Suff- und Lotterleben. War früher nicht so, ganz ehrlich.
Zum Suff kommen wir noch, weil das ein ganz großes Thema wird heute. Wie oft hast du in der Woche aufgelegt?
Ich weiß es nicht mehr. Also früher waren es so 2-mal die Woche. Ja, immer zwischen 1 und maximal 3-mal die Woche.
Aber kann
ja
man davon leben?
Schon, ja. Also wenn man nichts anderes macht oder... Ich weiß, ich habe nebenbei auch noch meinen Beruf gehabt. Ich habe dann einmal ein paar Jahre in einer Werbeagentur gearbeitet und habe da auch so ein bisschen durch das Video- und 3D-Modeling am Amiga damals.
Was verdient denn ein DJ? Welche Spannen gibt es da?
Ich weiß es gar nicht mehr, wie viel das damals waren. Waren es damals, ich weiß nicht, 300 DM oder so.
Na gut, aber das geht dann.
Ja, da kann man schon 600 leben.
600 Euro in der Woche mal 4. Ja. Also...
Ich bin ja nebenbei noch in der Bundeswehr gewesen. Also natürlich habe ich meinen Sold bekommen. Ich habe das auch absegnen lassen müssen von meinem Spieß damals. Und dann habe ich halt meinen DJ-Job, beziehungsweise damals war es ja wirklich verstärkt so ein Light-Jockey-Job. Ne?
Und nach der Bundeswehr hast du gesagt, nee, Heizungsbau mache ich nicht mehr. Ich widme mich jetzt voll und ganz den Platten.
Ja, Platten und selber Musik machen. Das war so irgendwie mein, ich habe das total faszinierend gefunden. Es war auch so für mich so damals in den frühen 90er, wo ich so das Experience-Album von Prodigy gehört habe, da war das für mich so die Erleuchtung, wo ich sagte, man kann einfach aus verschiedenen Samples einfach Tracks bauen und so. Und da habe ich zum Glück auch damals den Arnold Palmer kennengelernt und der hat schon ein bisschen Equipment gehabt und dann haben wir halt ein bisschen rumexperimentiert, bis es halt dann irgendwann mal zum Plattenvertrag kam.
Also bist du nicht der Mr. Rock, sondern wenn du auflegst, darfst ruhig ein bisschen Techno sein.
Nein, es ist eigentlich ganz anders. Wenn ich heutzutage als Hochzeits-DJ, Party-DJ gebucht werde, dann richte ich mich komplett nach den Leuten. Also dann spiele ich wirklich alle Hits der letzten 50 Jahre, keine Ahnung, für jung und alt und versuche halt da jedem das recht zu machen. Also ich tue mich mit meinem Musikgeschmack total raushalten. Und,
ja, aber damals wahrscheinlich zu deiner richtigen Disco-Zeit nicht, oder? Oder hast du da auch schon AC/DC aufgelegt?
Natürlich, ja, okay. Ja. Ich hatte dann in den 2000er, wo wir dann zusammen dann größere Erfolge gehabt haben in den Dance-Charts und auch hier und da mal
eine Nummer. Ach, du warst tatsächlich in den Dance-Charts?
Ja, wir hatten drei Nummer Einsen.
Wo, in welchen Charts?
In den Dance-Charts, deutsche Dance-Charts. Das ist jetzt kein Media-Kontrollverkauf.
Selber produzierte
Sachen.
Drei Nummer Eins.
Aber das waren alles Remakes aus den 90ern mit offizieller Erlaubnis des jeweiligen Künstlers und des Verlags.
Also ihr habt die Britney Spears angeschrieben und gesagt, hey Britney, wir würden gerne mal dies und jenes. Und die sagen dann einfach ja und überlassen euch dann alles.
Macht doch keiner. Ja, das ist verschieden. Also ich weiß nicht, ob ich da ins Detail gehen kann. Also es war jetzt bei Sean Baker Explode, war es halt so, dass man das...
Ja, genau, das kennt ja jeder.
Genau. Das war ja irgendwann Ende der 90er, war das ein cooler Clubhit und so. Und dann durfte man das einmal 2006 war das rum, durfte man das einmal neu aufmischen. Das wurde dann nochmal released offiziell mit CD und mit Platte.
Ich finde das ja ganz toll. Ich muss dich jetzt unterbrechen, Reinhard.
Ja.
Also du hast Nummer 1 Platten gehabt und ich kenne ein Zitat von Dieter Bohlen, der mal gesagt hat, früher, wenn man eine Nummer 1 Hit hatte, musste man sein Leben lang nichts mehr arbeiten.
Ja.
Hast du auch so viel verdient?
Nein, das ist der riesengroße Unterschied, dass wir A, nicht die Originalproduzenten waren, wir haben nur die Rechte bekommen, GEMA streicht alles der Originalkünstler ein. Wir haben unseren Namen draufpacken können. Mit diesem Namen haben wir dann Clubtours machen können. Dann haben wir schön in Diskotheken rumgetingelt, weil da waren wir bekannt. Also mit einer Nummer haben wir es sogar geschafft. Das war die Gala Freed from Desire. Das durften wir damals aber nicht samplen, sondern komplett nachmachen, also komplett nachsingen, komplett Ding.
Und ja, aber hat ja dir nichts gebracht, außer dass der Name da drauf steht.
Der Name war noch. Wir haben tatsächlich damals auch 5.000 oder 6.000 Euro für ein Musikvideo ausgegeben, aus unserer Tasche bezahlt. Und das lief dann zum Glück oder witzigerweise 21 Wochen auf Platz 1 in den Viva Club Rotation.
Toll, aber verdient hast du trotzdem.
Genau.
Aber schön, dass man dabei war, oder?
Ja, aber es war ein toller Name und wir haben tolle Gagen bekommen und es war aber auch wirklich eine ganz, ganz schlimme Zeit auch von meiner Persönlichkeitsentwicklung her. Also ich war da sowas von arrogant zu der Zeit. Ich habe dann wirklich alle meine Freunde gesagt, was spinnt denn jetzt, Reinhard? Ja,
man hebt ab.
Total. Also wirklich, das war eine komische Zeit, viel, viel, viel Alkohol. Ich habe aber dieses Rock'n'Roll-Leben auch irgendwie gelebt.
Mittlerweile bist du ja ruhiger geworden. Bleiben wir nochmal bei der harten Zeit. Von wann bis wann war diese harte Zeit?
Ja, so 2006 bis maximal 2012 so rum. Ja. Dann kam dann iTunes auf, Yamba. Yamba Music war damals sehr on vogue, sagt man so schön. Und dann sagt er mal, mein Kollege, der Arnold, hat dann gesagt, ja, hey, wir haben 500.000 Streams auf Yamba, ne? Mit der und der Nummer. Ich weiß nicht mehr, was für eine Nummer das war. Dann sage ich, hey, super, dann haben wir jetzt richtig Kohle verdient. Und sagt dann, nee, 50 Cent haben wir verdient.
Ah, ja. Es ist heftig, oder? Die Musik hat sich verändert.
Wir haben einfach auch nicht dieses den Background gehabt. Also Arnold musste sich damals um den ganzen Drumherum kümmern, um die Plattenfirmen, die Remixe da, die Aufträge, die dann auch reinkamen, weil dann viele sich mit unserem Namen schmücken wollten. Da haben wir dann viele Remix-Aufträge auch gemacht.
Wie war euer Name? Arnold Waldmann oder wie?
Backside Artist.
Ach, das kann man jetzt noch googeln. Und
das gibt es auch noch immer zu kaufen, ja.
Von wann bis wann warst du in den Clubs als DJ unterwegs?
Das kann schon 30 Jahre sein.
30 Jahre? Ja. Welches Lied hast du da am öftersten gespielt? Oh, wo du sagst, ich kann es nicht mehr hören.
Oh Gott. Das sind viele Lieder. Also was ich immer spiele, komischerweise, aber gerne, und das kommt immer wieder gut an, ich will zurück zu dir. Oder solche, diese klassischen Sachen. Ja.
Du bist ja auch sehr bayerisch. Also deine Lieblingssendung ist nach wie vor noch Daheim ist daheim.
Woher weißt du das?
Und er hat jahrelang dann in Regensburg aufgelegt, nicht im Hauptding, sondern...
Also in Mailo, in der Alm.
Genau, in Mailo, sondern er hat in der Alm aufgelegt.
Genau, also, da habe ich auch.
Also nicht im Mainhouse, wo alles ist, sondern nein, in der kleinen Alm, da stand der Reinhard drin und hat schön seinen Schlager aufgelegt. Das gefällt dir auch, gell?
Ja, also ich liebe Karaoke und Schlager, also ich liebe das wirklich. Ich singe auch gerne bei Karaoke. Karaoke ist auch so ein bisschen Leidenschaft von mir. Ja. Und auch wenn es schräg klingt, mein Gott.
Er singt schrecklich. Leute, er singt so schrecklich, man glaubt es nicht.
Ich gönne mir dann immer bei Helene Fischer atemlos diesen kleinen Break hinten, dann, wo sie dann nochmal so die Kopfstimme hat, und dann kröle ich immer schön ins Mikro rein. Und alle sagen, oh Gott, nein, bitte nicht.
Ist der Rausschmeißer dann sozusagen.
Naja, der Hallo, ich bin auch noch da. Okay. Singer.
Aber was muss man als DJ können? Weil eigentlich, früher, glaube ich, mit Platten und den Anlaufspielzeiten war das eine andere Nummer wie heute. Heute kann ich doch theoretisch eine Playlist da machen, mich dahinter stellen und ein bisschen rumfeiern.
Ich mach gern Party. Ich mix jetzt nicht zwangsläufig. Dann kommt halt einmal irgendeine kleine Moderation oder irgendwas dazwischen und dann kommt der nächste Track. Also da gibt es verschiedene Arten. Es gibt da DJs, die können wirklich was, weil sie halt einfach kontinuierlich was durchmixen und dann einfach für 2 Stunden dann die Leute fesseln mit ihren Mix zum Beispiel. Da gibt es halt auch Superstars auch in der Szene, die das ganz gut können, und da habe ich auch höchsten Respekt davor.
Aber ganz ehrlich, ich denke mir das immer, wenn ich in einen Club gehe, mittlerweile, man könnte doch einfach eine Playlist am Tag davor zusammenstellen und dann stelle ich mich da hoch, drücke auf Play und dann läuft das den ganzen Abend durch.
Das kann sogar vorkommen, dass das hier und da in den Breitengraden auch passiert. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber also die Interaktion mit dem Publikum ist schon wichtig. Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir noch nie so richtig Gedanken über dieses Wesen DJ gemacht, weil ich mache es einfach. Es gibt da Publikum, die kann ich gar nicht erreichen irgendwie.
Welches sind das?
Naja, das sind jetzt so Rocker, Mettler, so ein bisschen in die harten Schiene und so. Und die erreiche ich nicht. Ne? Und wenn es aber so Feierleute sind, die jetzt einfach den Abend genießen wollen und jetzt nicht immer drauf schauen, was macht der DJ da oder macht das richtig, macht das falsch.
Also ich muss an dieser Stelle mal aus Erfahrung sprechen. Lieber Reinhard, du stellst dir dein Licht sehr unter den Scheffel, denn in jeder Disco, wo ich dich gehört habe, hast du die Menge zum Beben gebracht. Also ich weiß nicht, das ist ja jetzt ganz anders, denn mittlerweile werden die Lieder ja nur noch 30 Sekunden angespielt. Ja. Warum ist das so? Warum kann man nicht einfach ein Lied zu Ende spielen?
Weil die Aufmerksamkeitsspanne einfach von den Leuten, die sind einfach zu unruhig dafür. Die wollen einfach schnell einen Wechsel haben. Ich spiele tatsächlich die Lieder zum größten Teil ganz aus. A, habe ich nicht so viel Arbeit. B, es kommt halt immer wieder vor, dass halt dann sich auch Leute beschweren, wenn man das Lied da jetzt bei dem Refrain oder hier so abschneidet und eigentlich die auf diesen Part gewartet haben.
Wenn jetzt ein 17-Jähriger zu dir herkommen würde und würde sagen, Mensch, meine Mama hat gesagt, ich soll zu dir gehen, ich möchte DJ werden. Hast du Tipps für mich? Was würdest du diesen jungen Menschen sagen?
Tutorial bei YouTube. Also wir haben es uns ja damals speziell jetzt auch mit Arnold zusammen, der hat ja auch damals noch mit einem Kristallplattenspieler von der Oma, hat der so seine Platten gemixt und bis mal der erste 12-10er Technics-Plattenspieler mal am Tisch stand, das verging ja gefühlt Zeiten. Und wir haben uns da in das Thema einfach reingefuchst mit mit Kollegen ausgetauscht. Wir wollten das aber auch, ja. Und heute ist halt alles so beliebig. Du kannst ja mit 0 Euro, also vielleicht mit einem 100-Euro-Laptop, einem gebrauchten, kannst du komplett schon als DJ funktionieren.
Ja, gut, aber du brauchst die CDs oder zumindest eine Spotify. Wie arbeitest du mittlerweile über Spotify oder wie läuft das?
Ich mache schon Spotify, aber da laufen eher so Vorprogrammgeschichten jetzt für draußen, für so Chill-Out-Hochzeit im Nachmittagsprogramm. Da läuft eine Spotify-Liste, aber so zum Auflegen möchte ich schon die Datei als MP3 haben, auf der Festplatte. Da will ich also nicht online abhängig sein.
Also die ganzen Platten, die du hattest und CDs, die brauchst du nicht mehr?
Ich habe tatsächlich rigoros damals, wo ich so einen Cut mit meinem Leben gemacht habe und da kommen wir vielleicht später dazu, habe ich tatsächlich meine ganzen Platten, auch die selber produzierten, die im Rahmen drinnen gehängt sind, im Flur, habe ich einmal rigoros komplett alle entsorgt.
Wie viel waren das ungefähr?
Also die gekauften Platten, die ich als DJ benutzt habe, das waren knapp 10.000. Also Platten, Vinyl und dann noch ein Haufen CDs. Also es waren 5.000, 6.000, ich weiß es nicht mehr. Also es war viele, viele Koffer, aber die habe ich dann eigentlich, die CDs habe ich teilweise noch behalten, aber viele, viele Platten damals habe ich dann auch viele, viele Bemusterungsplatten gehabt. Die habe ich dann alle, weil die konntest du bei eBay nicht mehr verkaufen. Da war nur Kilopreis irgendwie für 5 Euro. Du kriegst es nicht mehr los. Keiner will mehr Platten. Im Gegensatz zu heute, es ist wieder modern oder schick. Die Soundqualität sei jetzt dahingestellt, aber gut, das ist Ansichtssache. Wir haben dann wirklich dann kistenweise die Platten am Anfang in die Disco, auf die Tanzfläche geschmissen. Da war der ganze Tanzboden mit Platten gesäumt. Das war damals im Arena-Park in Nappburg. Und dann durften sich die Leute einfach die Platten mitnehmen. Erstmal drauf rumtanzen oder die frühen Gäste haben mal halt geschaut, oh, da ist die und die Platte und so hin und her. Die hatten einfach keinen Wert mehr, die Platten.
Du bist ja wirklich ein schräger Vogel. Ich meine, ich glaube, dass auch das ein DJ tatsächlich ein Leben an der Grenze führt. Du warst dort bei mir, du hast viel getrunken. Was hast du so am Abend getrunken?
Viel. Also bis, sagen wir mal so, ich habe damals sehr, sehr viel getrunken. Ich war immer kurz, ja, ich war teilweise ohnmächtig. Also das war, kann ich jetzt sagen. Damals war es aber noch anders. Da gab es noch keine Handys, keine Handykameras und keine Social Medias. Aber da, wo das dann aufgekommen ist mit Social Medias und Handykameras, habe ich eigentlich damit aufgehört. Weil ich wollte da nicht in der Öffentlichkeit dann stehen mit so einem Zustand und habe eigentlich die ganze Sauferei, weil du kommst ja in der Diskothek, kommst ja umsonst an Alkohol ran. Wenn du auch mal einen DJ-Kollegen in einem anderen Club besucht hast, wurdest eingeladen und musstest dann irgendwo mit dem Taxi wieder nach Hause gefahren werden. Das war krass. Und dann hat sich eigentlich dieses Saufen mehr ins Private verlagert.
Wir kennen uns ja seit 2010. 2015 haben wir uns mal wieder getroffen und in dem Gespräch hast du mir gesagt, du hast mit dem Saufen aufgehört und hast gesagt, du warst Alkoholiker. Ich habe nichts davon gemerkt.
Also ich habe mich immer schon als Alkoholiker gesehen, weil wenn man viermal in der Woche einen Vollrausch hat, dann ist man, und das regelmäßig, dann kann man sich schon als Alkoholiker bezeichnen, auch wenn es das Berufsbild so hergibt. Aber ich habe mich in der Rolle nie so richtig wohlgefühlt. Ich habe es ja gebraucht. Also zum Auflegen war Alkohol schon sehr wichtig.
Wann hast du mit dem Trinken angefangen?
Ja, schon mit 15, 16 in der Clique damals, Mova-Gang und so, da hast du deine Bierchen gehabt und so. Also 15, 16 war ganz normal, ja.
Wenn man jetzt so mal einen normalen Auflegetag 2013, 14 anschaut, wie viel hast du getrunken an dem Tag oder was hast du getrunken und wie viel hast du geraucht?
Also 2013, 14, da habe ich aber schon aufgehört. Also es ist jetzt mittlerweile von hier aus gesehen, glaube ich, knapp 11 Jahre, wo ich jetzt trocken bin, wirklich keinen Tropfen Alkohol auch nicht mehr angefasst habe. Also nicht bewusst, also wenn ich auf einer Hochzeit eine Nachspeise mit Schuss erwischt habe und das irgendwie festgestellt habe, dann habe ich das Ding ausgespuckt und gleich.
Ich weiß, wir waren mal zusammen auf einer Hochzeit, wir haben Kuchen gegessen. Mensch, Leute, es war so ein leckerer Kuchen. Und plötzlich, der Reinhard springt auf, rennt und ich habe gesagt, was war jetzt? Er sagt, da war Alkohol drin. Ich habe es nicht mal geschmeckt und du wusstest, dass da Alkohol zum Kochen drin war. Mhm. Aber ganz ehrlich, den Kuchen hättest du ja runterschlucken auch können. Jetzt hör mir bitte auf.
Ich wollte es mein Gehirn nicht antun, weil da dreht sich wieder alles. Wenn ich da das Gefühl habe, auf der Zunge, Mensch, da ist Alkohol, dann hat sich ja wirklich alles ist, in meinem Kopf gedreht, Mensch, jetzt könntest du eigentlich noch ein Bierchen trinken, noch ein Schnäppchen.
Echt, kommt ja, das tatsächlich ja, es
kommt,
so?
Kommt total hoch. Also das ist wie, mein bisschen Heroin nehmen geht nicht. Also entweder du bist weg davon, es ist mein Gefühl. Und ich will es mir einfach nicht mehr antun. Ich habe genug gefeiert, sage ich immer, für 3 Leben. Und ich will einfach da nicht mehr hin. Was das Nicht-Trinken anbelangt, ist es ja so gewesen, ich wollte immer zum Rauchen aufhören. Mich hat das Rauchen unwahrscheinlich gestört. Ich habe chronischen Husten permanent gehabt. Immer Husten, Husten, Husten. Das war schon fast nervig.
Wie viel hast du geraucht?
3 Schachteln am Tag.
3 Schachteln am Tag? Ja, über welchen Zeitraum?
Ja, 20 Jahre.
20 Jahre, 3 Schachteln am Tag.
Locker. Ja, und dann habe ich ja immer, ich wollte dann immer zum Rauchen aufhören und wenn ich wieder Bierchen gehabt habe, habe ich wieder geraucht. Ne? Das ist immer so ein Teufelskreis. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich einen Cut machen. Das war tatsächlich auch so, wo meine Musikkarriere in Anführungszeichen vorbei war. Die Verkäufe gingen in einen Keller. Also du hast nichts mehr verdient mit Platten- und CD-Verkauf. War auch die Lust am Produzieren von der Musik war auch weg. Und ich bin ja so ein Schrauber. Ich habe Kabeln und Outboard-Geräte, Synthesizer, die ich anstecken kann, die ich in der Hand habe, Haptik, Drehregler. Und damals, wo das immer mehr so ein Fließbandjob wurde, wo man alles am Computer mit der Maus rumtüfteln musste. Du kannst halt von jedem Track in den nächsten schalten, ins nächste Arrangement und so weiter. Aber das hat keinen Spaß mehr gemacht. Das war so beliebig alles. Das war nicht mehr das, was ich eigentlich früher in den 90ern gemacht habe gerne. Ne?
Das heißt, dieser Cut, von dem du gesprochen hast, der war an deinem 40. Geburtstag.
So ungefähr. Da war wirklich, ich sag's, weil das war ein Teil meines Lebens. Ich war wirklich mit den Nerven am Ende, weil das immer diese Sauferei und dann bist du wieder komplett niedergeschlagen. Das ist up and down. Das hat mich so gestört. Ich war zu der Zeit auch auf mich hat man sich irgendwie nicht verlassen können. Kommt er heute nicht, kommt er morgen und das hat mir irgendwie nicht gepasst und ich wollte nicht so sein. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt aufhören. Und ich habe mir dann damals 2 Chancen gegeben. Da war ich im Vollrausch, das weiß ich noch wie gestern, da habe ich gesagt, okay, jetzt gibt es 2 Chancen. Entweder du saufst dich jetzt komplett unter die Brücke oder du startest jetzt komplett clean neu und ziehst weg von Nappburg, nach Schwarzenbach war das damals, und fängst da ein neues Leben an in der Eventagentur und machst halt da einen kompletten neuen Schritt ins Leben. Und das hat sich bis heute als gute Entscheidung rausgestellt.
Und bei diesem Umzug hast du dann deine CD-Sammlung aussortiert. Das war dieser Cut.
Auch eliminiert, ja. Die waren dann alle weg, ja.
Bleiben wir doch mal im Alter von 38 noch, weil es mich einfach interessiert, weil ganz ehrlich, Trinken ist ja gesellschaftsfähig.
Ja.
Für dich nicht. In 4 Vollräusche in der Woche, naja, okay. Aber wie viel hast du denn getrunken?
Also zu meiner...
Wenn wir jetzt mal zu deiner Sturm- und Drangzeit, ja. Nimm uns doch mal durch einen Tag mit.
Ja, wo ich es also nur bewusst erlebt habe, da habe ich dann damals wirklich tatsächlich einen Kasten Bier getrunken und wenn es nicht gereicht hat, vielleicht nur 2 Flaschen Rotwein.
Am Tag?
Ja.
Respekt.
Tatsächlich. Also ich habe...
Und konntest du da... Aber danach warst du doch tot, da konntest du nicht mal mehr Auto fahren, oder?
Nein, das habe ich zu Hause gemacht. Ich habe ja gesagt, ab 2008, 2009 hat sich das Saufen eher ins Private verlagert. Ja.
Und wenn du dann aufgelegt hast, ich weiß nicht, ich hab dir doch auch hin und wieder mal irgendein Bier gebracht oder sonst irgendwas.
Mit ein paar Promillen bin ich da wahrscheinlich schon gefahren, ich weiß es nicht mehr. Unverantwortlich. Ich bin auch komischerweise 3-mal in eine Polizeikontrolle geraten, aber ich habe mit Polizisten noch nie Probleme gehabt. Also ich bin immer super, super nett zu denen und tralala. Und ich glaube, die haben mich schon 3-mal durchgewunken und gesagt, okay, naja, jetzt fahr weiter.
Fahr langsam.
Du bist nett, fahr weiter, ja. Also ich habe da muss ich echt sagen, da habe ich Glück gehabt, ja.
Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, hey, ich glaube, ich habe da ein Problem?
Das war dann der Zeitpunkt, wo ich eigentlich nicht mehr wusste, was mache ich jetzt eigentlich? Also wie gesagt, ich habe gefühlt, war für mich die DJ-Karriere auch so ein bisschen vorbei. Und das war ja unmittelbar ein paar Jahre nach diesem musikalischen Erfolg, der war ja nicht mehr da. Das war ja, die Nachfrage war nicht mehr so gut, das war auch ein tiefes Loch irgendwie. Und dann habe ich halt festgestellt, dieses und down im Kopf, dieses Hin und Her, einmal wieder glücklich und toll und dann wieder total deprimiert, und das wollte ich nie sein, und ich war immer eigentlich schon sehr pessimistischer Mensch und habe mir aber dann damals immer so nebenbei gesagt, Mensch, du, das möchte ich nicht sein, ich möchte eigentlich schon positiver Mensch sein, und ich habe dann lang an mir gearbeitet. Ich habe anfangs ging's los. Warum bist du depressiv? Warum fühlt sich die Welt so komisch an? Ich habe dann aufgehört, Medien zu konsumieren. Sprich, ich habe mir keine Nachrichten mehr angehört. Ich wollte kein Radio mehr hören. Ich wollte eigentlich nichts mehr vom Weltgeschehen mitbekommen.
Nur noch daheim ist daheim.
Und ja, die heile, schöne Welt. Ja. Sowas in der Richtung. Nein, einfach. Es muss mich nicht immer alles interessieren, was in der Welt passiert. Mir ist wichtig, dass meinen Freunden gut geht, meiner Familie irgendwie, dass es einfach, dass da passt. Aber das andere muss ich nicht wissen. Das macht mich einfach, ich meine, es sind ja 99% der Medien sind ja negativ und ich will es nicht mitbekommen. Und das hat mich schon sehr, sehr auf einen guten Weg ins positive Denken gebracht. Und dann kam noch was dazu, wo ich mir gesagt habe, Mensch, du musst irgendwie schaffen, das war noch vor der Zeit, wo ich mit dem Alkohol aufgehört habe, du musst irgendwie schaffen, dir selber was zu entsagen. Ich habe zur damaligen Zeit mich ein bisschen so mit dem Koran beschäftigt, sprich Ramadan, sich zu entsagen irgendeiner Sache. Und da ich machen konnte in meinem Leben immer schon, was ich wollte, habe ich halt dann auch angefangen, mir selber Schweinefleisch zu entsagen. Ich habe gesagt, nein, ich esse jetzt kein Schweinefleisch mehr, weil das jetzt einfach so ist und ich muss mir einfach auch mal eine Grenze setzen.
Aber warum gerade Schweinefleisch? Wegen dem Koran?
Nein, irgendwas habe ich ja gebraucht. Ja, und das war der einfachste Weg, um einfach mal zu sagen, nein, das tue ich nicht mehr.
Du hättest ja ganz einfach damals sagen können, ich lasse den Alkohol weg.
Ja, das war in mir noch nicht so manifestiert. Also das war
aber du hast gemerkt, du hast ein Problem.
Genau, das habe ich gemerkt, ja, natürlich.
Ab
ja.
Wann ist man aus deiner Sicht ein Alkoholiker?
Naja, wenn man regelmäßig säuft, also in großen Maßen, ja. Und wenn es aber immer jeden Tag 2-3 Bierchen ist, ich denke, dann ist man auch so ein Stück Alkoholiker. Ich kann jetzt nur von mir ausschließen. Ich habe es jetzt nur für mich gemerkt, dass es nicht gut tut mir und mein Kopf. Und jetzt kommt halt noch dazu, ich habe halt dann das wirklich geschafft, mal so 2 Jahre kein Schweinefleisch zu essen. Dann habe ich gesagt, okay, das reicht nicht. Irgendwie muss ich mich noch ein bisschen konditionieren, ein bisschen, ja, da muss noch mehr gehen. Und dann habe ich kein Rindfleisch mehr gegessen, ja. Das habe ich dann auch geschafft, ja. Und
aber gesoffen und geraucht wie ein
Schmutz. Ja, das sowieso. So. Dann habe ich zum Glück einmal einen alten Freund wieder getroffen, der war 15 Jahre lang in China, und der hat mir mal einen Tipp gegeben, ja, wenn du dich verändern willst, irgendwie im Kopf oder so, und das Beste aus dir rausholen willst, probier mal NLP, neurolinguistisches Programmieren.
Was ist denn das?
Für jemanden, der es nicht kennt, hört sich das sehr hochgestochen an. Es ist eigentlich, du machst dir nur eigene Bilder im Kopf positiv. Also du schaust, dass du das...
Das kenne ich.
Genau.
Ich habe das auch, also... Man arbeitet da mit Farben zum Beispiel, Farben oder Bildern, und plötzlich, also bei mir ist so, wenn ich zum Beispiel an die Farbe, ist total blöd, aber ich hasse Auberginen und mir wird gerade richtig schlecht.
Aubergine.
Genau, wenn ich an die Farbe Auberginen denke, dann kommt ein leichter Brecher.
Also, nein.
Ich habe mich da echt so konditioniert.
Merkst gerade, wie du gerade schwitzt.
Also das geht wirklich ganz schnell mit Farben, und ich habe verschiedene Stimmungsfarben. Schwarz könnte ich sehr schnell zum Weinen an, also total bescheuert einfach. Echt? Und von daher, ja, ich kenne dieses Programmieren.
Das war einfach, wenn es regnet, dass man sagt, ich sage jetzt immer bewusst, versuche ich es, ich meine, klar, ist Sonnenschein schöner, aber wenn es regnet, sage ich immer für mich so, ja, mein Gott, da wachsen die Bäume, ist doch toll. Ja, zum Beispiel.
Rauche ich halt drin.
Ja, genau. Ja, und dass ich das irgendwie geschafft habe, mit dem Rauchen und mit dem Saufen aufzuhören, um das so banal zu sagen, war eigentlich wirklich so, weil ich gesagt habe, Mensch, du hast doch Schweinefleisch auch nicht mehr gegessen. Du willst doch eigentlich nur das Beste für dich. Und das war eigentlich so der Anreiz, hey, das hast du auch geschafft, dann schaffst du das auch.
Ja, aber sorry.
Ganz komisch.
Reinhard, sorry. Du hast 4-mal in der Woche einen Vollrausch gehabt. Du hast 3 Schachteln am Tag geraucht. Andere gehen auf Entzug, weil sie es alleine nicht mehr schaffen. Und du sagst jetzt zu mir, nee, das habe ich alleine gebucht.
weil ich Ziele im Leben gehabt habe. Ich habe dann gewusst, mit der Eventagentur, da passiert jetzt ganz was Neues. Das war so, das war so ein Schlüsselerlebnis. Wo ich dann Wolfgang Goetz damals in Schwarzenbach in der Halle besucht habe und einmal die Halle so gesehen habe, dann habe ich dann in den Regalen habe ich dann Sachen gesehen, also hier ein Glücksrad und hier dieses Eventmodul und hier und da. Das hat mich komplett in meine Kindheit zurückgeschossen, weil ich durfte damals neben Schausteller aufwachsen und habe da immer so Ferien und wann's halt funktioniert hat, habe ich bei denen in der Schießbude, im Kettenkarussell, im Autoscooter, in Entenbude, was da gegeben hat alles, Kinderkarussell, habe ich mitgeholfen, Fahrchips und so. Das war schon so irgendwie so meine DNA, dieses Zirkusleben, keine Ahnung, was ich jetzt eigentlich praktiziere, war dann schon irgendwie manifestiert. Und da, wo ich durch die Halle gegangen bin, habe ich gesehen, Mensch, das ist mein Leben, da will ich hin. Und das war auch so der Grund, wo ich gesagt habe, da fange ich was Neues an, lass mal alles hinter mir, auch die Sauferei, auch das Rauchen. Und ich wollte partout nicht, dass die neuen Mitarbeiter, die ich da kennenlernen durfte in der Firma, dass die mich so erleben.
Wie lange hat das dann gedauert, bis dass du sagst, so und heute kann ich mal zumindest halbwegs durch den Tag kommen, ohne groß einen Gedanken an eine Zigarette oder an Bier zu verschwenden?
Ey, du wirst lachen, ich habe mir das gerade überlegt, das war on point, da war kein Bedürfnis mehr da, das war weg. Die ersten 2 Wochen habe ich mich abreagiert mit Joggen.
Ja.
Da war so ein Drang da, mich zu bewegen, irgendwie Klimmzüge zu machen, irgendwie, dass da einfach diese Aggression rauskommt. Und dann hat es eigentlich, hat sich das wieder abgeflaut, aber ich habe kein Bedürfnis gehabt. Es war einfach wie so ein Schalter, es war weg.
Aber ich glaube, du hast dich da schon über Monate, wenn nicht Jahre, vorbereitet drauf, dass genau. Du sagst, hey, so weiter geht's nicht, irgendwann ist der Punkt das, da und dann.
Das war für mich so sicher.
Da nehme ich
ja, an. Genau, stimmt. Das war das, ja.
Seit mehr als 10 Jahren trinkst und rauchst du nicht mehr. Bist du dann auch Vegetarier oder Veganer oder isst du mittlerweile auch wieder das liebe Schwein?
Nein, ich suche heute noch für einen Begriff, was ich da mache. Also ich esse keine Säugetiere.
Reinhard, sorry. Ich bin da raus.
Ja, das hört sich mal witzig an. Aber wie Säugetiere? Ja, ich sage immer, alles, was Eier legt, esse ich. Also Hühner esse ich.
Also du isst Hühnchen?
Ja, Hühnchen esse ich, Fisch esse ich und Krokodile legen auch Eier, aber die mag ich nicht. Also, es gibt
aber auch Krokodilfleisch.
Ja, nein, mag ich nicht. Also alles, was lebend gebärt, möchte ich nicht essen. Ich weiß nicht. Das mit Schweinefleisch ist auch so eine Sache, die sind ja uns genetisch zu lastig.
Noch nie kaputt. Gehört. Es ist toll. Es ist auf jeden Fall eine passende Definition.
Ja, ich esse keine Säugetiere.
Aber Käse isst du?
Ja, Käse esse ich. Ja, kann ich jetzt leider aus Laktosengründen manchmal Milchprodukte auch nicht mehr. Aber das habe ich auch. Ich habe mich wirklich jahrelang mit Beschwerden gequält, bis einmal eine liebe Kollegin, die Martina, gesagt hat, Mensch, trink halt einfach mal keine Milch nicht. Und dann habe ich einfach mal ein paar Tage kein Milch getrunken oder das Milchprodukt zu mir genommen und schon war dieses Darmproblem weg.
Weil wir gerade von körperlichen Beschwerden sprechen, hat diese jahrelange exzessive Trinkerei und Raucherei Schäden bei dir hinterlassen?
Zum Glück nicht. Ich muss ehrlich gestehen, wo ich viel getrunken habe und geraucht habe, habe ich 80 Kilo gehabt. Und innerhalb einer halben Jahr habe ich 20, 30 Kilo zugenommen. Ich habe dann Schokolade und Erdnüsse reingemampft. Das war wahrscheinlich dann diese
Suchtbewältigung oder genau. Suchtverlagerung.
Ich habe dann in kürzester Zeit zugenommen, ja. Das ist, jetzt bin ich bei 115 oder was, keine Ahnung.
Aber steht dir?
Naja, ich wünschte, es wäre ein bisschen anders, aber, aber gut, solange es mir körperlich damit halbwegs gut geht, ist es in Ordnung, es passt alles.
Schon krass, was der Körper aushält, gell?
Ja, also diese Raucherei, also ich muss ehrlich gestehen, ich habe da, wo ich so viel geraucht habe, ich habe teilweise dann gut Blut gekotzt, also wirklich, also da kam Blut mit und das war dann auch sehr beängstigend und wenn ich das so sagen kann, das
macht Angst.
Macht Angst, natürlich, ja, aber
Wenn dieser Wolfgang Goetz nicht in dein Leben gekommen wäre, wie viele Jahre hättest du dir noch gegeben?
Naja, keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Vielleicht wäre eine andere gute Sache ins Leben gekommen, ich weiß es nicht. Ich bin da relativ offen für alles Neue, beziehungsweise meine Selbstständigkeit, berufliche Selbstständigkeit wollte ich immer schon haben, weil ich ja von heute auf morgen sagen möchte können, würde ich aber nie tun. So, ich mache jetzt was Neues. Ich höre jetzt auf und ich mache jetzt was Neues.
Du arbeitest in der Eventagentur als Moderator, moderierst sämtliche, sei es vom Glücksrad und zur Not stellst du dich auch neben die Hüpfburg und gehst als Rosenkavalier durch die Gegend. Ja. Deine Passion ist aber nach wie vor noch das Auflegen.
Und Musik. Also Musik machen. Also,
ach, du machst nach wie vor noch Musik?
Ich habe jetzt tatsächlich wieder das letzte Jahr angefangen, mir ein Studio wieder zu bauen. Aber jetzt mache ich Musik, die nur mir gefällt. Das ist zum größten Teil elektronische Musik mit analogen Geräten, also wirklich mit Kabelstecken, ohne Computer. Da experimentiere ich momentan ein bisschen rum und da werde ich auch hier und da jetzt dann mal einen Livestream schalten und da vielleicht mal ein paar Stunden dann so rumjammen und so. Und wenn 5 Leute zuschauen, bin ich happy und das passt. Und wenn ich mal was veröffentliche wieder auf meinem Label, auf Knusper Records, sind keine Verkaufscharts, aber es ist, wenn es online ist und wenn die Leute das kaufen und hören können, dann bin ich glücklich.
Wenn jetzt ein Zuhörer sagt, Mensch, ich möchte einer dieser 5 Zuhörer oder Zuschauer sein, wie kann man dich erreichen? Wo kann man dich buchen? Ja, wo findet man den Reinhard Waldmann?
Also mein ganzes öffentliches Leben findet in Instagram und in TikTok statt. Also ich habe keine Homepage, obwohl ich reinhardwaldmann.de als Domain reserviert habe für mich. Die Leute, die Interesse an mir haben, speziell jetzt im Braupaar-Bereich, die sollen mich ja so einfach filterlos kennen. Ich mache da einfach hier und da mal ein paar Faxen und die können mich da erleben. Wenn sie mich mögen als Mensch und wenn sie das schätzen, dann dürfen sie mich gern buchen. Ansonsten, ich bin kein so Mensch, der jetzt dann eine Homepage macht mit ein paar Stockbildern und so, sondern die sollen mich einfach so pur mögen oder auch nicht.
Und wenn ihr ihn heute mögen gelernt habt, dann schaut auf www.baudeinfest.de. Das ist eine Plattform für Dienstleister von Festivitäten, Hochzeiten und so weiter und so fort. Und da ist der Reinhard Waldmann auch drauf und da kann man den Reinhard Waldmann auch erreichen.
Genau, stimmt, ja. Ja? Das ist richtig.
Hast du ein Lebensmotto?
Ja, alles, was sich wie Arbeit anfühlt, möchte ich nicht machen. Das soll sich schon gut anfühlen. Lebensmotto, ja, mein Lebensmotto ist wirklich, ich will niemand auf die Nerven fallen. Das ist irgendwie, gelingt mir aber leider nicht.
Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, mit einer Zeitkapsel zurückzureisen und dir als 18-Jährigen zu begegnen in Cham auf der Straße, was würdest du dir sagen?
Ja, hau dein Geld nicht so raus und investier früh in Immobilien. Das hätte ich früher schon mal anfangen müssen. Ja, ich habe wirklich das Geld zum Fenster rausgeschmissen. Damals, wo in 2000er gut Geld verdient und dann wirklich alles rausgedonnert. Gut, das war Rock'n'Roll live, aber...
Ich hätte gedacht, du sagst dir, hey, Finger weg von Zigaretten und Alkohol.
Ach so, ja, das muss jeder für sich selber entscheiden. So. Also ich denke schon, zu einem gewissen Maß gehört das auch irgendwie zum Erwachsensein dazu oder muss nicht. Klingt jetzt doof, aber das muss jeder selber wissen.
Solange, aber würdest du es nochmal machen?
Ja, mit Sicherheit.
Aber... Es ist ja bei dir so, dass es extrem wird. Das hast du ja irgendwann nicht mehr unter Kontrolle, weil dann könntest du ja jetzt auch ein Bier trinken.
Eben, das ist aber mein persönliches Problem. Bei mir war es kein Genuss trinken, sondern zuschütten. Also ich wollte immer komplett vergessen. Also das war, wenn ich ein Bierchen getrunken habe, dann noch ein Bierchen, ich wollte dann komplett dicht sein. Also das war mein Problem eigentlich. Wenn jemand Genusstrinker ist und ein Gläschen Wein am Abend trinkt und so, da habe ich höchsten Respekt davor, wenn der das auch im Griff hat. Aber bei mir durch diese ganze DJ-Arbeit, wo man ja permanent an Schnäpse und alles kostenlos drangekommen ist und das auch zum guten Ton gehört hat, früher vor allem in den 90er, 2000er, besoffen zu sein als DJ, hast du heute nicht mehr, war das einfach dann auch ein Problem, das mehr zur Sucht geführt hat. Und wir haben ja damals, ich muss ja noch eine kleine Anekdote erzählen, wir haben ja damals am DJ-Stand in Arena Park in Nabburg, also die heutige Pearls, hatten wir eine mit 3 Liter Jägermeistermaschine am DJ-Stand und haben uns da weggekippt. Ne? Also unter einer Flasche Jägermeister, die ich da im Kopf gehabt habe, ging da nichts. Das war exzessiv.
Du hast mal kurz erzählt, du hast gekifft aber auch härtere Drogen konsumiert. Als DJ hat sich ja das Koks zum Beispiel auch zum Guten
gemacht. Ja, habe ich auch probiert, ja, natürlich. Aber das war auch die Zeit, wo ich ziemlich abgehoben war. Das war auch so, wo die Leute gesagt haben, hey, mit dem stimmt was nicht. Also das ist wirklich ein Arsch geworden, ne? Also wie man so schön sagt. Und da habe ich ja viele Freunde auch verloren irgendwie. Sehr arrogant, ja, wie es halt so ist, wenn man in dem Zustand ist. Und ich habe in den 90ern auch oder Ende der 90er viel mit Lachgas rumexperimentiert, ja. Ja.
Wie, dass man das einschnarft und lacht dann?
Oder? Genau, wir hatten damals, wo ich von Kram weggezogen bin, bin ich nach Hirschau gezogen, da haben wir den Club 1210 damals, das alte Café Monte Carlo war das, da haben wir einen Club drin gehabt, da habe ich auch dort gewohnt in der WG und da haben wir diese Flaschen damals legal in Luftballon für 5 DM damals verkauft, dann konnten sich die Techno-Leute und wie auch immer, konnten sich da ja, das reinziehen, das war ganz legal, ja. Und da haben wir halt uns schon zugedröhnt, sag ich mal, ja.
Und was war für dich der krasseste Absturz, wo du sagst, boah?
Naja, in meiner Alkohollaufbahn wurde ich insgesamt 4-mal ins Krankenhaus eingeliefert. Da hätte ich es eigentlich schon merken müssen. Der letzte Absturz war wirklich ein Absturz die Kellertreppe runter. Da haben wir in Naburg in so einem DJ-Haus gewohnt und da hat es mich wirklich im Vollsuff die Treppe runtergegangen. Da habe ich ein Loch im Kopf gehabt, da wäre ich beinahe verblutet. Da hat mich ein DJ-Kollege, der dann irgendwie, ein Sack Fleisch gehört, da ist was passiert und der hat sich dann gedacht, da muss er jetzt mal nachschauen, da stimmt was nicht. Und er hat tatsächlich dann Sanko organisiert und hat mich da liegen sehen und dann musste ich dann genäht werden und da hätte ich verbluten können, ja. War doofe Zeit und das war aber auch knapp davor, wo ich dann auch gesagt habe, jetzt reicht's. Vor allem, jetzt kann ich ja drüber reden, aber das war alles so peinlich damals. Ich habe dann einmal im Vollsuff habe ich dann Leute beleidigt und beschimpft und war aggressiv und lustig und durcheinander und am nächsten Tag, wo ich wieder halbwegs bei Sinnen war, musste mir anhören, was ich alles angestellt habe. Ne?
Also in einer Partnerschaft warst du, glaube ich, zu dieser Zeit damals nicht.
Ich war noch nie in einer Partnerschaft.
Nicht?
Ich bin kein Beziehungsmensch, absolut.
Echt?
Ich genüge mir immer selbst. Es ist komisch. Also
Du kommst mit dir alleine klar.
Ich kann mit mir, ich schätze die wenigen Freunde, die ich habe und ein gutes Gespräch, das mag ich. Den Spaß finde ich schon irgendwie oder habe ihn bis jetzt auch immer gefunden, aber für eine Partnerschaft reicht es einfach nicht. Dafür bin ich einfach viel zu, möchte einfach spontan Sachen machen, nicht immer lang rumdiskutieren müssen, was ich privat zu unternehmen habe oder nicht. Ich plane gern Sachen, dass ich jetzt beruflich dann das und das da und da hinfahre. Ich kann dann einmal 2-3 Wochen einmal da hinfahren und da mache ich eine Messe und mache hier das da. Und da ist halt in einer Partnerschaft einfach schwierig. Ne?
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Mir schwebt eigentlich immer was vor im Kopf. Ich weiß nicht, ob die Reise irgendwann mal dahin geht. Also eigentlich will ich so einsam irgendwo in der Natur sein mit einem Tiny House. Das ist so mein, für mich mit einem Hund und so, da habe ich jetzt zum Glück schon was in Aussicht. Da werde ich wahrscheinlich das auch mal in Angriff nehmen. Aber irgendwie komischerweise sehe ich mich, ich weiß nicht warum, ich sehe mich irgendwo auf einem Urlaubsstrand, Beach als Karaoke-DJ, der für deutsche Urlauber das Karaoke-Set abmacht, ne?
Ein echter Entertainer, also 3 Menschen, mit denen du noch einen Kaffee trinken gehen könntest. Die Menschen, die können schon gestorben sein. Mhm. Welche 3 würde denn der Entertainer und DJ Reinhard Waldmann wählen?
Ja, schwierig. Eigentlich gibt es Leute, die ich bewundere, ganz klar, aber ob ich jetzt mit denen Kaffee trinken gehen will, schwierig zu sagen, weil was redst mit denen, ne? Also es ist ja. Also,
ja, eine schwierige Frage für einen, der am liebsten in seinem Tiny House sitzen würde und den ganzen Tag Hund streicheln würde. Ja. Nee, aber wenn du die Wahl hättest.
Also ich würde ganz gern, das hört sich jetzt so an, ich würde gerne Dieter Bohlen nochmal gern kennenlernen.
Echt?
Ja, den würde ich gerne. Der fasziniert mich total. Auch von seiner ganzen Lebensgeschichte und so. Das ist halt schon ein Macher. Also der.
Wer wäre deine zweite Person zu Kaffee trinken?
Ein Mensch, der mir total fasziniert und von seiner Bescheidenheit total glänzt, das ist der Max Giermann. Der der den Kinski parodiert und ja halt, also der macht da, der Mal da und macht da so ein bisschen so Clownerie und so und ich verfolge den halt gerne, der ist halt sehr sympathisch, wirkt der auf mich und mit dem würde ich gerne mal einen Kaffee trinken gehen. Ja.
Und die Nummer drei?
Also einer, der mich in der Musikszene sehr geprägt hat, das ist der Liam Howlett, das ist der Produzent von Prodigy. Der hat mich sehr geprägt und da durfte ich auch mal in den 90ern in München auf der Bühne von Prodigy stehen. Mit dem würde ich auch gerne mal einen Kaffee trinken. Auf Englisch.
Ja, lieber Reinhard, wir wünschen dir von ganzem Herzen, dass du noch ganz, ganz lange deinem Deck treu bleiben kannst, dass du noch viele Hochzeiten erleben darfst, ja, wo du Menschen glücklich machen darfst mit deiner Musik. Wir bedanken uns, dass du heute da warst.
Vielen Dank,
herzlichen Dank für deine Ehrlichkeit, für deine offenen Worte. Und man kann echt sagen, du kannst echt stolz auf dich sein.
Ach ja, jeder hat so seine Geschichte, gell? Und das ist meine.
Was mir immer noch im Kopf ist, wenn du versehentlich jetzt einen Schluck Bier trinken würdest, was würde passieren?
Ich würde es ausspucken.
Ja, aber im Kopf.
Ja, dann will ich gleich den nächsten Schluck haben.
Und glaubst
dann,
du? Ja, aber du hast es doch schon mal geschafft, dann schaffst du es doch.
Nee, ich will das meinem Gehirn nicht zumuten, dass ich mich damit ärgern muss, Mensch, jetzt, das wäre toll. Es ist ja nach wie vor ein schönes Gefühl, betrunken zu sein, denke ich. Also das ist ja irgendwo in mir manifestiert, ne? Dass das einfach die Sucht ist. Ich kriege jetzt schon leichtes Kribbeln, wenn ich dran denke.
Okay, dann hören wir jetzt lieber ganz schnell auf zu denken. Vielen Dank, dass du heute deinen Kopf ein bisschen geöffnet hast. Ja. Uns teilhaben hast lassen an deiner Geschichte.
Vielen Dank.
Und wir, liebe Zuhörer, hören uns bald wieder bei einer neuen Geschichte, die das Tschüss. Leben schreibt. Servus, ciao.
Danke.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer. Weitere Infos findest du auf www.harrymayer.de.